Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio mit Anna Korwis. Schönen guten Tag. Ich möchte heute Ihren Blick schärfen und auf etwas ganz Kleines, eher Unscheinbares lenken. Und zwar auf diese schwarzen Wuselwesen, die auf keiner Picknickdecke fehlen, die aber auch ebenso gerne Hosenbeine hochkrabbeln oder in Kolonnen versuchen, ihre Küche zu besiedeln. Die also durchaus über Nervpotenzial verfügen, letztlich aber ganz erstaunliche und faszinierende Lebewesen sind. Ich spreche von Ameisen. Und kaum jemand kennt ihre Besonderheiten und Fähigkeiten so gut wie Susanne Feuzig. Sie ist Professorin für Evolutionsbiologie an der Universität Mainz, international ausgewiesene Ameisenexpertin und mir jetzt zugeschaltet. Susanne Feuzig, herzlich willkommen.
Hallo.
Es war gar nicht so leicht, einen Termin für dieses Gespräch zu finden. Erst waren Sie in den USA, anschließend in Brüssel, dann bis vorgestern auf Alpenexkursion. Haben Sie da überall Ameisen gejagt?
Naja, auf Alpenexkursion haben wir uns Bestäuber angeguckt, die Blüten bestäuben und haben die Alpenflora bestimmt. In Brüssel, da ging es um Forschungsanträge und Entscheidungen, wer die europäischen ERC-Grants bekommt, also die Forschungsanträge bewilligt bekommt. Und ja, in den USA, da waren wir tatsächlich 3 Wochen Ameisen sammeln.
Wie kann ich mir denn so Ameisenfeldforschung vorstellen? Liegen Sie dann bäuchlings irgendwo, weiß ich nicht, im Wilden Westen auf dem Boden und schauen, was da so krabbelt?
Also die 3 Wochen waren wir im Osten der USA. In den Catskill Mountains in New York und dann in Ohio und dann in Michigan. Und wir haben 2 oder eventuell sogar 3 verschiedene Arten von sklavenhaltenden Ameisen gesammelt und deren Wirte. Sklavenhaltende Ameisen ist eine Besonderheit. Das sind Ameisen, die selber sich nicht mal um ihre eigene Brut kümmern oder auf Nahrungssuche geht, sondern das sind Ameisen, die eine andere Art ausbeuten, die das dann für sie macht. Also sozusagen die ungeliebten Aufgaben an andere abtritt. Die Königin müssen dazu fremde Nester infiltrieren, also reingehen. Sie werden da häufig verletzt. Also wir haben sehr viele Königinnen gefunden, denen fehlt dann eine Antenne, also ein Fühler oder ein Bein. Aber die überleben das. Und dann ist es so, dass die neuen Arbeiterinnen, die schlüpfen, akzeptieren diese Königin als ihre und kümmern sich um deren Brut, weil sie anscheinend nicht richtig merken, dass da irgendwas faul ist.
Jetzt sind wir schon tief eingestiegen, auch in die Arbeitsteilung bei den Ameisen. Da gucken wir später auch nochmal genauer hin. Was mich aber noch interessieren würde, ich kenne ja eigentlich bloß diese stinknormalen schwarzen Wegameisen, heißen die, glaube ich, und dann ihre größeren Verwandten aus dem Wald, die einem so die unangenehm in den Po beißen können. Wie viele Arten gibt es denn überhaupt?
Also weltweit sind es über 16.000 Arten. In Deutschland sind es nur so 110, 120 Arten. Genau, also es sind mehr als die 2, die man so kennt. Die höchste Artenvielfalt finden wir in den Tropen. Also in einem kleinen Regenwaldgebiet in Peru gibt es über 500 Ameisenarten. Das ist mehr als in ganz Europa.
Was sind denn bei diesen Arten so die größten Unterschiede? Also wie breit ist das Spektrum, was Größe betrifft? Ich glaube, manche können springen, habe ich gelesen.
Also die größten Ameisen können bis zu 3 Zentimeter lang werden. Das ist aber sehr selten. Bei uns die größte haben wir jetzt gerade in den Alpenexkursionen tatsächlich eine gefunden. Camponotus herculeanus, wie der Name schon sagte. Sehr groß. Die sind so, ja, vielleicht knapp 2 Zentimeter, 1,5 Zentimeter lang. Das sind die Königinnen. Die Arbeiterinnen sind etwas kleiner. Es gibt Ameisen in Südamerika, die Pilzzucht betreiben, die Blattschneiderameisen. Die haben Nester. Da passt die Kolonie, die ist unterirdisch natürlich, nicht in 3, 4 Räume rein. Die ist riesig. Und dann gibt es welche, die Treiberameisen, wo die Nester immer weiterziehen. Dann haben wir welche, die Interaktionen mit Pflanzen eingehen, die also in Hohlräumen, in Pflanzen leben und die Pflanzen dafür verteidigen gegenüber Fraßschädlinge, also wie Raupen zum Beispiel. Da gibt es auch sehr viele Anpassungen in den Tropen. Die füttern dann die Ameisen durch Nektarabgabe außerhalb von Blumen. Das ist wirklich nur eine Versorgung für die Ameisen. Es gibt sogar Pflanzenakazien, die proteinhaltige Körper herstellen, die nur für die Ameisen sind. Das heißt, die halten sich sozusagen Ameisen als Verteidiger, bieten ihnen Hohlräume, bieten ihnen Futter. Und die Ameise macht dann halt ihre Aufgabe, die guckt, dass die Pflanze gut wachsen kann und nicht von Fraßschädigen aufgefressen wird.
Wenn man sich das so zahlenmäßig mal anguckt, Sie haben da mal von der Weltmacht auf 6 Beinen in Ihrem Buch gesprochen, sind die Ameisen uns Menschen ja weit überlegen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man das überhaupt schätzen will, Aber es gibt Schätzungen. Wie ist denn da so das Verhältnis Mensch-Ameise?
Ja, da gibt immer wieder neue Schätzungen. Also es sind definitiv mehr Ameisen auf dem Planeten als Menschen, das ist schon mal klar. Ob die Biomasse, also das Gewicht aller Ameisen, mehr sind als aller Menschen, das wird immer noch mal hin und her diskutiert. Aber es ist klar, dass soziale Insekten, also auch mit den sozialen Bienen, den Termiten und den Wespen zusammen, einen Großteil der Biomasse in Regenwäldern zum Beispiel stellt und auch deutlich mehr als viele Wirbeltiere zusammen. Die soziale Lebensweise ist hier wirklich auch das Rezept zum Erfolg.
Wir haben schon ein bisschen geguckt, wie so ein Ameisenstaat organisiert ist. Dass es eine Königin gibt und Arbeiterinnen, das haben wahrscheinlich alle schon mal gehört. Aber wie funktioniert dieser Hofstaat ansonsten?
Ja, genau. Also die Königin ist die Mutter normalerweise von den Arbeiterinnen. Das sind alles weibliche Tiere. Die Arbeiterinnen spezialisieren sich auf bestimmte Tätigkeiten. Also wenn man so reinguckt in so ein Ameisennest, dann denkt man erst, oh, ein Gewusel, da weiß ja keiner, wer was macht. Wenn man aber die Tiere individuell markiert, und das machen wir Forscher natürlich, entweder mit Farbtupfen oder tatsächlich mit Nummern, dann sehen wir, dass es welche gibt, die nur Brutpflege betreiben, einige, die nur die Königin versorgen, einige, die das Nest bauen, andere, die das Nest verteidigen, andere gehen raus auf Nahrungssuche. Und das ist jetzt nicht so, dass die Königin morgens zum Appell ruft und sagt, oh, ihr macht jetzt mal das und ihr macht mal dies, sondern das ist wahnsinnig selbstorganisiert. Wir wissen, bestimmte Faktoren spielen da eine Rolle. Eine ist Alter. Junge Tiere machen eigentlich immer Tätigkeiten im Nest und nur die alten Tiere werden nach draußen geschickt, auf Nahrungssuche oder auch in Kämpfe. Das liegt daran, wenn die dann sterben auf dieser risikoreichen Tätigkeit draußen, dann ist das für die Kolonie ein geringerer Verlust, weil ja nicht mehr so viel Arbeitskraft sozusagen verloren geht.
Also sehr pragmatisch.
Sehr pragmatisch. Aber das ist nicht fix, dass jeden Tag, wo man älter wird, sozusagen eine andere Tätigkeit man automatisch macht, sondern das hängt auch von den Bedürfnissen der Kolonie ab. Also wenn ich hingehe und alle Nahrungssucherinnen wegnehme, dann ist es so, dass einige der etwas jüngeren Tiere von der Brutpflege aufhören und nach draußen gehen. Das heißt, es ist sowohl ein regulärer Ablauf als auch eine Flexibilität da.
Und wer aber Arbeiterin und wer Königin ist, das steht schon vorm Schlüpfen fest.
Genau. Bei den meisten Arten gehen wir davon aus, dass es von der Ernährung in der Larvenphase abhängt. Also ob die jetzt eine bessere, hochwertigere Nahrung bekommen oder weniger Nahrung. Das kennt man von den Honigbienen. Das ist Gelée Royale, das dann zur Königin eben führt. Aber es gibt aber auch ein paar Arten, wo das genetisch determiniert wird. Oder also Ameisen haben sehr verrückte Fortpflanzungswege.
Aha.
Es gibt einige Arten, wo es so ist, dass die Königin tatsächlich sich selber kloniert. Also das heißt, sie legt ein Ei, das wirklich das genetische Material von sich selber hat und zieht sich sozusagen einen genetischen Zwilling groß oder lässt ihn großziehen. Und die Arbeiterinnen entstehen jedoch durch sexuelle Fortpflanzung, indem die Königin sich halt gepaart hat mit dem Männchen und die Spermien werden dann zur Befruchtung der Eier verwendet. Und so entstehen die Arbeiterinnen.
Die paart sich auch, glaube ich, nur ein einziges Mal, ne?
Und bei den meisten Arten ja. Die Spermien werden in der Spermientasche aufgehoben und dann verwendet, um die Eier zu befruchten. Und Ameisenköniginnen können sehr, sehr alt werden, was für Insekten erstaunlich ist. Die können 20, teilweise bis zu 30 Jahre alt werden. Und sie paart sich eigentlich immer nur auf den einen Hochzeitflug. Und die Spermien werden dann in dieser Spermientasche aufbewahrt. Und die sind befruchtungsfähig noch 20, 25 Jahre später. Mhm. Wie sie das genau macht, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Und das ist tatsächlich auch ein aktuelles Forschungsgebiet herauszufinden, wie das klappt. Aber wenn das nochmal auf die Paarungssysteme zurückkommt, es ist wirklich verrückt, es gibt alles Mögliche. Es gibt Arten, wo Arbeiterinnen auch Eier legen können, die Klone von sich selber sind. Und es gibt sogar Arten, wo wir Männchen finden, die genetische Klone sind von der Männchen, die sich mit der Königin gepaart hat. Was da wohl passiert ist, ist, dass ein Spermium ein Ei befruchtet und dann das Genom von der Königin rausgekickt wird und sich dann dieses Ei praktisch als genetisches Klon von dem Männchen entwickelt. Also da gibt es alle möglichen, sehr seltsamen Fortpflanzungswege, die wir jetzt in letzter Zeit immer näher erforschen, weil wir eben die genetischen Mittel an der Hand haben, das zu untersuchen.
Das Stichwort Mann fiel jetzt auch exakt nur einmal, nämlich bei diesem Thema Fortpflanzung. Der wird auch nur dafür gebraucht, ne? Für die Hochzeitsflugnacht, es sei denn, es ist dieser Spezialfall, wo die sich dann selber klonen und so.
Ja, genau. Also Ameisenmännchen werden meistens eben nur für den Hochzeitsflug produziert. Die paaren sich dann mit den Königinnen und sind dann eigentlich weg. Die haben meist nur eine Lebensspanne nach dem Hochzeitsflug von wenigen Tagen, wenn nicht nur wenigen Stunden. Also wir haben da eine sehr unterschiedliche Lebenserwartung.
Jetzt ist der Begriff Königin vielleicht insofern ein bisschen irreführend, dass das echt nicht die Ameise ist, die das schönste Leben hat. Die ist immer in diesem Bau und legt dann halt immer die Eier. Und sie ist auch nicht die Klügste in ihrem Staat. Die Arbeiterinnen, die ja ihre Töchter sind, sind ihr eigentlich schon überlegen. Was können die denn alles leisten?
Ja, also in der Tat, die Königin, ich meine, die hat den Hochzeitsflug schon und meistens gründet sie auch alleine das Nest. Also in den meisten Arten ist es so, dass nach dem Hochzeitsflug die Königin eine Nistgelegenheit sucht, ob es jetzt eine Eichel ist oder ein Loch im Boden oder in der Pflanze, je nachdem. Und dann Eier legt und die Eier auch meistens, also die Larven, die daraus schlüpfen, dann auch meistens selber großzieht. Das heißt, in dieser kurzen Phase ist sie schon in der Lage, auch komplexeres Verhalten zu zeigen. Aber in der Tat, wenn wir die Kolonie so als Superorganismus beschreiben, das wird manchmal so gemacht, dann ist sie eigentlich der Eierstock des Nestes. Mhm. Sie ist diese Beschreibung Königin, die kommt daher, als vor 200, 300 Jahren die ersten Forscher sich Ameisenstaaten näher angeschaut haben, dann haben sie eigentlich sie sogar erst am Anfang beschrieben als König. Weil natürlich, damals waren Monarchien die vorherrschende Staatsform und dann dachte man, naja klar, hier im Nest, da finden wir ein großes Tier, das ist dann wahrscheinlich der König. Und als sie die dann irgendwann seziert haben und festgestellt, oh Gott, die haben ja Eierstöcke, dann wurde es halt eine Königin. Aber tatsächlich, wenn wir im normalen Nest gucken, da ist die Verhaltenskomplexität, die Arbeiterinnen zeigen, deutlich der Königin überlegen. Wir finden auch, dass die Arbeiterinnen keine kleinen Roboter sind, sondern die können lernen, die verändern ihr Verhalten nach Erfahrungen und können komplexe Entscheidungen treffen, besonders in diesem Kollektiv. Also zum Beispiel, wenn so eine Temnothorax-Kolonie umzieht in eine andere Nistgelegenheit, dann gehen bestimmte Kundschafterinnen laufen los und suchen in der Umgebung, okay, unsere Nistgelegenheit ist schlecht, wir brauchen was Neues. Ach, da ist ja eine Eichel. Dann gucken sie sich die an, dann gehen sie zurück und informieren andere, kommt mal mit, wir gucken uns jetzt diese Eichel an, was da so drin ist. Und dann werden viele Individualentscheidungen zusammengenommen, um letztendlich die Entscheidung zu treffen, ja, wir ziehen hier um. Und diese kollektive, fast ja abstimmungsähnliche Entscheidung, das ist was Besonderes, was eben Ameisen machen können.
Und sie sind eben auch besonders stark, diese Arbeiterin. Also ich habe gelesen, die stärkste Ameise kann das 850-fache ihres eigenen Körpergewichts heben. Das ist ja schon enorm. Jetzt sind ja diese Ameisenvölker keineswegs nur friedlich im Umgang miteinander, sondern bekämpfen sich auch ordentlich, also führen Krieg gegen andere Ameisenkolonien. Ich stelle mir da so einen Ameisenkrieg ja wirklich wie ein sehr kleinteiliges Wimmelbild vor. Wie können die sich denn auseinanderhalten? Also woher wissen die, wer ist jetzt Feind, wer ist Freund?
Am Geruch. Also die Tiere sehen zwar für uns gleich aus, wenn wir aber die chemischen Stoffe, die sie auf der Haut oder auf ihre Cuticula, wie wir sagen, haben, das sind die kutikulären Kohlenwasserstoffe, weil es langkettige Kohlenwasserstoffe sind, dann finden wir, dass jede Kolonie ihr eigenes Profil haben, so ähnlich wie ihr eigenes Trikot bei einer Fußballmannschaft. Mhm. Und tatsächlich, also ist das sehr gut untersucht worden. Also der schlimmste Feind von Ameisen sind andere Ameisen. Und wo immer eine Königin landet, ist wahrscheinlich schon irgendwie das Territorium einer Kolonie. Bei den Honigtopfameisen im Südwesten der USA wurde das zum Beispiel von Bert Hölldubler sehr gut untersucht. Und zwar ist es da so, dass die auch sehr territorial sind. Also die haben ein absolutes Gebiet, das sie verteidigen. Und wenn jetzt an der Territoriumsgrenze Ameisen einer anderen Kolonie kommen, dann laufen die Ameisen zurück zu ihrem Nest und rekrutieren die anderen, sagt, kommt mal raus, das sind ganz viele von den anderen. Und dann machen die anderen das aber auch. Und dann sieht man, dass an der Territoriengrenze immer mehr Ameisen auflaufen. Für uns sehen die natürlich erstmal gleich aus, aber die Ameisen können am Geruch eben mit ihren Fühlern erkennen, okay, das ist das andere Team, das ist unser Team. Und es geht immer weiter, bis dann irgendwann wie so ein Massenauflauf da ist. Und man sieht dann, da gibt es einzelne Tiere, die gehen dann rum und antennieren, also betatzen die anderen und stellen dann fest, okay, wir sind ungefähr genauso viele wie die anderen. Oder wir sind total die überwältigende Mehrheit. Die anderen sind echt selten in dieser Gruppe an aufgelaufenen Ameisen. Wenn es ungefähr ausgewogen ist, dann passiert meistens gar kein Krieg. Dann ist es interessant, dann gehen die Tiere häufig zurück in ihr Nest und es passiert gar nichts. Also stellen Sie sich das,
also strategischer Rückzug.
Stellen Sie sich das am Ersten Weltkrieg vor. Wir würden alle aufreihen und sagen, oh nee, lass uns das mal lieber nicht machen. Wenn allerdings, also die Ameisen sind nicht die besseren Menschen, wenn aber eine Kolonie deutlich mehr, also überwältigende Mehrheit hier hat, dann ist es schon so, dass das andere Nest attackiert wird und ausgeraubt wird. Ja, es werden ja sogar die Puppen und Larven geraubt. Und wenn die Arbeiterinnen dann im fremden Nest schlüpfen, dann werden sie sozusagen für eine für sie nicht verwandte Kolonie arbeiten und nicht mehr für ihr Heimatnest.
Aber die anderen Feinde, also die getötet werden, Wie töten die denn?
Viele Ameisen haben einen Stachel. Nur die Waldameisenartigen haben diesen Stachel verloren. Stattdessen verwenden sie als Verteidigungssekret die Ameisensäure. Das ist, was Sie vorhin mit den Waldameisen so beschrieben haben, dass die das spritzen können. Aber die können sich zu Tode stechen, natürlich. Aber sie haben aber auch ganz starke Mundwerkzeuge, die wir Mandibeln nennen. Und je nachdem, also sklavenhaltende Ameisen haben teilweise entweder so säbelartige Mandibeln. Damit können sie Löcher in den Panzer reinpieksen. Oder sie haben Mandibel, die wie Scheren funktionieren und damit können sie wirklich Extremitäten abschneiden, also Beine und Antennen abschneiden.
Sympathisch. Okay, also sie wissen, wer Freund und Feind ist anhand des Geruchs und das ist dann auch das Tool, mit dem sie innerhalb des eigenen Ameisenbaus kommunizieren. Also Geruch ist das Kommunikationswerkzeug
genau, also,
bei Ameisen.
Genau, also wir haben auch, wenn wir jetzt die Genome angucken, festgestellt, dass die Geruchsrezeptoren bei den Ameisen sehr, sehr vielfältig sind. Die haben 500 verschiedene Odorrezeptoren zum Beispiel. Und wir sehen auch, dass wenn sie ihr Verhalten ändern, zum Beispiel wenn sie zum Sklavenhalter werden und das ist mehrfach unabhängig entstanden in der Evolution, dann verlieren sie Geruchsrezeptoren. Und interessanterweise verlieren sie genau solche Geruchsrezeptoren, die für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Brutpflege oder auf Nahrungssuche gehen, verantwortlich sind. Weil das macht ja dann die versklavte Art, die die Rezeptoren ja noch hat. Das müssen die Sklavenhalter nicht machen. Das heißt, ihre Fähigkeit, unterschiedliche Gerüche wahrzunehmen, hängt stark eben damit an, welchen Lebensstil sie auch führen.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit der Evolutionsbiologin und Ameisenexpertin Professor Susanne Feuzig. Eins ihrer Forschungsprojekte heißt genomweite Detektion der Selektion und Adaption bei einer koevolierenden, sklavenhaltenden Ameise und ihrem Wirt. Helfen Sie mir, worum geht's dabei? Also um die schon bereits erwähnten sklavenhaltenden?
Ja, genau. Also was wir da gemacht haben, wir waren 2021, war das glaube ich, haben wir in 10 verschiedenen Gebieten in den USA über das Verbreitungsgebiet von diesen beiden nah verwandten Ameisenarten jeweils 100 Kolonien gesammelt in jedem Gebiet. Diese sklavenhaltende Ameisen hatte ich ja schon beschrieben. Und natürlich findet die Art, die da ausgebeutet wird, das nicht lustig. Und die versucht, sich dagegen zu wehren. Wir haben auch tatsächlich Sklavenrebellion zeigen können schon. Mhm. Das heißt, wir können zeigen, dass wenn Sklavenhalter sehr häufig sind, die Wirte besonders aggressiv sind und besonders gut sich verteidigen können. Und was wir jetzt in dem Projekt machen wollen, ist einerseits das Verhalten analysieren. Und wir tun jetzt die Genome sequenzieren von den verschiedenen Ameisen aus den verschiedenen Gebieten und können zeigen, hier das aggressive Verhalten, da gibt es diese 20 Gene, die damit in Verbindung stehen.
Aber wie habe ich mir das in einem Ameisenbau vorzustellen? Also ich habe jemandem anderen die Brut geklaut, habe die zu mir abgeführt. Die ist bei mir dann groß geworden und ich will, dass die jetzt für mich arbeitet. Und jetzt macht die eine Revolte. Hat die das Potenzial, das Leben in diesem Staat tatsächlich zu torpedieren?
Ja, normalerweise ist es so, wenn eine Arbeiterin schlüpft, dann orientiert sich sie im Nest und dann fängt sie an, einfach die Tätigkeiten, die für ihr Alter typischerweise, und das ist dann Brutpflege, zu machen. Was wir beobachten konnten, war in einigen Gebieten, dass die Sklaven, die eigentlich die Larven wunderbar von den Sklavenhalter großziehen, in dem Moment, wo die Larven zu Puppen werden, wohl am chemischen Geruch der Puppen erkennen, hä, da ist doch was falsch. Das sind doch gar nicht meine Schwestern. Das ist ja eine ganz andere Art. Und dann diese Puppen umbringen. Das kann also eine Selektion auf das Verhalten dieser Arbeiterin sein. Wenn du in einem Kontext bist, wo du plötzlich Puppen triffst, die ganz anders riechen, bringe sie um. Dann ist es eigentlich ganz interessant, weil in der Evolution das ganz schwierig zu erklären ist, wie sowas entstehen kann, weil die Sklavin, die dann sich wehrt und hier die Sklavenhalterbrut umbringt, sie selber direkt gar keinen Vorteil davon hat. Wir gehen aber davon aus, dass Sklavenhalternester schlechter wachsen natürlich, wenn deren Arbeiterinnenpuppen umgebracht werden. Und das führt dazu, dass weniger Raubzüge in die Umgebung gemacht werden. Und aus den Nestern aus der Umgebung kommen ja die geraubten Sklaven. Das heißt, sie helfen indirekt sozusagen ihrer Mutterkolonien, indem sie rebellieren im Sklavenhalternest. Und natürlich findet es der Sklavenhalter nicht gut. Das heißt, da gibt es jetzt einen Selektionsdruck darauf, dass er seine Geruchsstoffe in der Puppe noch besser ähnlich macht wie die von den Wirten, dass es eben zu solcher Rebellion nicht kommt.
Wow. Das ist erstens prima Partywissen, finde ich. Und zum Zweiten, es ist echt hochgradig komplex, wie Ameisen funktionieren. Jetzt gab es Ameisen ja schon zu Dinosaurierzeiten. Die haben also so einige Arten auf diesem Planeten kommen und gehen sehen und sind immer noch da. Was machten die eigentlich so resilient, dass sie eben so ausgeklügelte Verfahren haben?
Ja, also ich meine, es gibt erstens ja nicht nur die Ameisen, ich hatte ja gesagt, 16.000 verschiedene Arten. Die soziale Lebensweise ist sicherlich das, was sie so erfolgreich macht. Die Kooperation, also es gibt Arten, die können kollektiv gemeinsam Nahrung eintragen. Teilweise habe ich beobachtet, dass sie ganze Geckos zusammentragen. Diese Koordination, aber auch so ein Raubzug muss natürlich koordiniert werden. Die können andere rekrutieren zu Beute. Also diese soziale Lebensweise ist sicherlich das, was das Erfolgsrezept ist, und das macht sie auch wahnsinnig resilient und anpassungsfähig in sehr unterschiedlichen Lebensräumen.
Anscheinend ist denen ja auch egal, Klimawandel, also ne, wenn sich die Lebensumstände und Bedingungen verändern.
Also den Klimawandel ist sicherlich schon auch ein Problem, insbesondere wenn Regenwälder sich verändern, weil wir die hohe Artenvielfalt ja in Regenwaldgebieten haben, wenn die abgeholzt werden, dann verschwinden damit schon auch viele Arten. Und auch hier ist es so, es gibt Arten, die kommen mit dem Klimawandel ganz gut zurecht. Es gibt aber auch andere Arten, da sehen wir Waldameisenartigen zum Beispiel, die kommen mit der Trockenheit ganz schlecht zurecht. Da sehen wir einen Rückgang. Also so kann man das nicht verallgemeinern.
Ist es dann eigentlich schlimm, frage ich ganz ketzerisch, wenn es so viele verschiedene Arten und auch quantitativ einfach so viele Ameisen gibt, was leisten die denn für unser Ökosystem? Also ist es wichtig, dass es die alle gibt?
Ja, ja, also einerseits sind natürlich die Nester, die unterirdisch Nester bauen, sind bei der Bodendurchlüftung wichtig. Sie sind die wichtigsten Insektenräuber oder die totes Biomasse eintragen. Also die haben ökologisch ganz wichtige Funktionen. Manchmal gibt es in Gebieten mehrere Arten, die dieselbe Funktion übernehmen. Wenn dann eine wegfällt, dann können die anderen das abdecken. Aber in anderen Gebieten ist das wirklich ein Problem. Wir haben allerdings auch die andere Seite, dass Ameisen durch Menschen verschleppt werden und die dann invasiv werden und da dann andere Arten verdrängen können, andere Ameisenarten, aber auch andere Insektenarten.
Diese invasiven Arten, die können ja auch eine richtige Plage sein. Da gab es jetzt gerade in Südwestdeutschland, in Kehl, so eine Ameisenart aus dem Mittelmeerraum, die da Einzug gehalten hat. Genau, ja. Tapinoma magnum habe ich gelernt. Ja. Die hat unter anderem Stromkästen erobert und für Stromausfälle gesorgt und breitet sich offenbar explosionsartig aus. Also schon auch ein Problem mit den Ameisen.
Naja, das Problem ist daher entstanden, dass wir die Ameisen hierher transportiert haben. Die kommen eigentlich aus dem Mittelmeergebiet und in einer Fläche, wo vorher eine Gärtnerei war, die offensichtlich mediterrane Pflanzen aus dem Mittelmeergebiet hierher bekommen hat und damit auch die Ameisen. Also da den Vorwurf jetzt an der Ameise zu machen, finde ich ein bisschen ungerechtfertigt. Wenn wir es sind, die sie aus den angesteinten Habitaten verschleppen, da sind sie normalerweise nicht so dominant und nicht so negativ für die Fauna und Flora, die daran angepasst ist.
Aber wie intelligent oder vielleicht eher anpassungsfähig sie sind, zeigt sich auch daran, dass bisher auch noch kein Mittel gegen sie gefunden wurde. Ne? Also Giftköder werden von Ameisen schnell enttarnt und dann auch vermieden. Und auch da in Südwestdeutschland in Kehl hat die Feuerwehr oder wer auch immer sich darum kümmert, bisher noch keine Möglichkeit gefunden, diese Ausbreitung in den Griff zu kriegen.
In der Tat, also es gibt ja sehr viele Beispiele, die argentinische arbeiten im Mittelmeergebiet, die Feuerameise, die jetzt leider auch Sizilien erreicht hat und eben jetzt Tapinoma. Also in den USA wurde da viel dran geforscht, wie man solche Ausbreitungen verhindern kann, wenn sie mal da sind, und es gibt bis jetzt noch nicht sehr effektive Mittel. Aber das trifft auf viele Invasoren, also viele Pflanzen und Neobioten zu, dass wenn der Mensch sie mal verschleppt hat und sie sich ausbreiten, das ist sehr, sehr schwierig. Ist. Man hat versucht, zum Beispiel aus dem Heimatgebiet der Art Feinde, parasitoide Fliegen zum Beispiel, die Ameisen parasitieren, nachzuschleppen in der Hoffnung, dass die dann nur die eingewanderte Art befallen. Aber was dann teilweise aufgefallen ist, ist, dass diese Feinde sozusagen auch einheimische Arten befallen, das jetzt kontraproduktiv ist. Das heißt, das ist wirklich ein größeres Problem, aber der starke Welthandel, der einfach da ist und teilweise auch die Unvorsicht. Also wir sollten mehr Fokus drauf legen, wie wir Handel betreiben, was wir verschleppen, dass man das minimiert. Weil wenn das mal passiert ist, dass sie sich etabliert haben, ist es bis jetzt kaum gelungen, es jemals einzudämmen.
Jetzt kann das ja auch so im Alltag oder in der Freizeit schon auch ein bisschen störend sein, wenn einem im Sommer so ständig Ameisen bis hoch in die Unterhose marschieren. Stört sie das dann eigentlich auch oder überwiegt die Liebe zum Forschungsobjekt?
Ach, ich dachte, ja, nee, da habe ich eigentlich weniger Probleme mit. Also ich finde eher, also ich hatte jetzt zum Beispiel die Wüstenameisen in Südfrankreich beobachtet, wie die machen so eine Navigation. Also die rennen in ganz heißen Gebieten aus und können durch eine Winkelintegration direkt zurückrennen, wenn sie ein Beutestück gefunden haben. Und wenn man die beobachtet, wie die praktisch wirklich sich orientieren im Raum und dann direkten Weges nach Hause rennen, wenn sie irgendwo eine Beute gefunden haben, obwohl sie in sehr meandrierenden Wegen ausgelaufen sind, da finde ich eher das Verhalten wahnsinnig faszinierend. Und wenn man dann wirklich mal gebissen wird oder mal einen Stich abkriegt, ach mein Gott, das geht schon weg.
Also Sie holen dann auch zu Hause in der Küche nicht das Backpulver raus?
Nee, stimmt nicht.
Susanne Volzig, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit der Verhaltensforscherin und Evolutionsbiologin Susanne Volzig. Sie hält eine Professur an der Universität Mainz und untersucht mit ihrem Team seit vielen Jahren Sozialverhalten und Genetik von Ameisenarten weltweit. Unser Gespräch können Sie auch nachhören in der ARD Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.